Willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie, moderiert von Daniel Ringlepp und mir, Manuel Hoffmann. Für die erste Episode haben wir eine der renommiertesten Tischtennistrainerinnen weltweit gewinnen können, Eva Ehler. Wir sprechen mit Eva über ihre bewegende Lebensgeschichte, wobei sie uns Einblicke gewährt, wie sie aus Niederlagen gestärkt hervorgegangen ist und wie sie über unsere komplexe, aber so großartige Sportart denkt. Sie erzählt von ihren ersten Berührungen mit dem Schläger in Slowenien, über die Zeit beim DTDB bis hin zu ihrer aktuellen Tätigkeit in Australien. Ich persönlich habe Eva nochmal von einer anderen Seite kennengelernt und finde, dass es ein sehr interessantes Interview geworden ist. Man spürt in dem gesamten Gespräch, wie sehr sie diese Sportart liebt, und ganz nebenbei spricht Eva auch noch ein paar sehr interessante tischtennisspezifische Aspekte an. Und nun viel Spaß beim Reinhören in unser erstes Interview.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Dann würden wir, Eva, mit einem kleinen Warm-up gerne starten. Wir stellen dir immer eine Frage und du antwortest so in 1 bis 3 Sätzen kurz und knapp. Und gegebenenfalls vertiefen wir das Ganze dann noch im Hauptteil.
Du hast schon lange nicht mit alten Trainern gesprochen. Wir können nicht kurz und knapp antworten. Wir haben immer lange Erklärungen für alles.
Dann schauen wir mal, wie gut das klappt. Unsere erste Frage ist, welches war der talentierteste Spieler, mit dem du gearbeitet hast?
Also sagen wir jetzt so, ich habe mit allen Spielern, die ich hatte, sehr gerne gearbeitet. Die denken alle gerne. Und es ist Frage, was ein Talent ist. Diese Frage des Talents, die ist ein bisschen geistert überall rum. Aber was ist ein Talent? Wie definieren wir das? Und vielleicht können wir das später vertiefen, aber ich kann das nicht so beantworten, weil wenn man sagt, für mich ist Talent der gerne und hart arbeitet und viel arbeitet und bereit ist, lange auf den Berg zu klettern, der ist talentiert. Und dann waren alle, die gut geworden sind, talentiert. Wer war talentiert? War Rossi talentiert? War Dimi talentiert? War Christian? Weiß ich nicht. War Struse vielleicht? Ja? Es waren alles fantastische Spieler oder sind noch fantastische Spieler. So. Siehst du es nicht mit den 3 Sätzen?
Aber war schon sehr gut.
Die Frage zum Talent, genau, die wollen wir später auch nochmal beantworten. Unsere Idee war jetzt, ob wir dir vielleicht doch einen Namen rauslocken können, wo du sagst, das ist wirklich der Spieler oder die Spielerin, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
Nee, das geht nicht. Das geht echt nicht. Also diesen Gefallen würde ich euch gerne tun, aber es geht nicht. Ich hatte unheimliches Glück, aber auch, ja, es war manchmal hart, dass ich angefangen habe mit Generation Roskopf, Fetzner. Und dann hatte ich bis zu Ende echt unheimlich gute Jungs und Mädels, wenn ich mit Mädchen oder Frauen gearbeitet habe, die ganz einfach bereit waren, alles zu geben. Und da sind, ich kann jetzt nicht sagen, der war besonders. Die waren alle besonders. Jeder. Auch sogar die nicht geschafft haben, waren besonders, weil die waren bereit, diesen Weg zu gehen. Haben nie geschafft, aber ich kann später sagen, die rufen mich jetzt manchmal an und sagen, Eva, bin nichts in Tischtennis geworden, aber das, was du uns gelehrt hast, und so wie wir bei dir trainiert haben und das, was wie wir gelebt haben, das hilft mir jeden Tag in meinem Leben. Und das sind hier 50, 30, 40-jährige Männer. So, oder Frauen. Wer war jetzt talentierteste? Torben Wosik, der sich vielleicht jeden Punkt gemerkt hat, dass er bei einem Top 12 gespielt hat. Jeden. Da musste man nur sagen, weißt du, Turbo, dabei, ja, und er kann den ganzen Punkt erzählen, kein Video war notwendig. War das jetzt, ist das ein Talent? Das ist ein Supertalent. Ist ein Dima ein Supertalent? Jawohl, er ist der. Der hat sich co-gearbeitet wie eine Maschine und tut noch immer. Fantastisch. Ist Christian ein Supertalent? Süß, natürlich ist er. Taktisch. In seine Bereitschaft, Risiko einzugehen, in seine Fähigkeit, Aufschläge zu lesen, in seine, ja, Supertalent. Ist ein Roskopf ein Supertalent? Ein Supertalent, natürlich. Der links und rechts in der Halle hat alles gearbeitet von ihm. Links und rechts von ihm, weil er gearbeitet hat. Das sind, Struse war es. Super, super talentiert. Einer, ich glaube, der talentiertesten Spieler, das wir je hatten. Okay, hat irgendwo anders nicht geklappt, aber das waren alles unheimlich talentierte Spieler. Aber was die gemeinsam haben, die haben alle unterschiedliche Charakteristiken. Aber was die gemeinsam haben, ist, dass sie alle bereit waren, Rucksack zu packen und hochzugehen. Und das ist alles.
Super, ja, wie angekündigt, schon nicht ganz in 1 bis 3 Sätzen, aber freut mich, ja, wir sind schon ganz, ganz viele Fragen nochmal hochgekommen, die ich dir später dann nochmal stellen möchte, wenn wir das vertiefen. Die zweite Warm-up-Frage wäre, ob man ein guter Spieler gewesen sein muss, um ein guter Trainer zu sein. Und mit guter Spieler meine ich im professionellen Bereich, also nicht im fortgeschrittenen Amateur, sondern wirklich mindestens Bundesliga gespielt haben.
Ich würde sagen, dass es hilft, wenn man den ganzen System durchmarschiert ist. Also ich sage jetzt so in Trainersprache. Es hilft, wenn man in Box gestanden ist und hat gezittert und man wusste nicht, was soll man jetzt für einen Aufschlag machen. Und das hilft. Und man versteht die Spieler vielleicht ein bisschen leichter. Aber ich glaube, dass das Schlüsselwort hier ist verstehen. Man muss das Spiel verstehen. Man muss die Anforderungen an einen Spieler oder Spielerin verstehen. Man muss Verständnis haben, auch für die Person dessen, der darum jetzt alleine, aber ganz alleine gegen jemanden im Boxraum spielt und muss sich durchsetzen. Ja? Es ist vielleicht ein Vorteil, aber vielleicht das ist auch nicht eine Voraussetzung. Mhm. Aber es ist sicher ein Vorteil. Und zumindest sagen wir jetzt, gut, war ich gut, war ich nicht als Spielerin, war zu kurze Karriere vielleicht, aber eine Medaille habe ich von Europameisterschaften, also so schlecht war es nicht, ja. Hat mir das geholfen? Wer hat geholfen, mit fantastischen Trainern zusammenzuarbeiten in der Nationalmannschaft? Ja, von denen zu lernen, von den Kolleginnen, die ich in der Nationalmannschaft gehabt habe. Diese Arbeitsgewohnheiten, die ich dann als Trainer hatte, zu bekommen, zu wissen, man muss alles geben und das jede Sekunde, dann kannst du gut werden. Nicht alles, mehr, alles. Das hat mir tierisch geholfen, ja. Aber ob das jetzt Voraussetzung ist, kann ich nicht sagen. Man muss aber verstehen, man muss wissen, um was es geht. Und man muss auch verstehen, was notwendig ist für einen Spieler gut zu bekommen, Spieler oder Spielerin. Also es ist, ich meine immer beide, wenn ich sage Spieler.
Okay, danke. Ja, auf den Punkt von anderen Trainern lernen gehen wir später auf jeden Fall auch nochmal ein. Das, denke ich, ist auch nochmal ein spannender Punkt. Kommen wir dann zu unserer dritten Warm-up-Frage. Ich erinnere nochmal dran, kurz in 1 bis 3 Sätzen versuchen zu antworten. Und zwar, was uns sehr interessiert, ist auch die Frage, gibt es eine Lieblingsübung, die du häufig im Training spielen lässt?
Also Lieblingsübung. Was ich liebe, ist zweitrangig. Es muss den Spielern gut tun. Ja? Und es ist Frage, auf welchem Level man arbeitet, wie die Spieler und Spielerinnen sind, wie alt die sind, was sind deren physische Voraussetzungen. Aber sagen wir jetzt, wenn ich eine Übung nennen müsste, die echt für alle wichtig ist, ist die ich nenne 2-1. Das ist in Deutschland als Falkenberg bekannt. Das, ich glaube, ist in allen Varianten, nicht nur 2-1 stur, ja, es kann klein, groß, mit Tempowechsel, mit 2-2, 2 oder 1 oder was weiß ich, wie gespielt werden. Wieder abhängig von dem Niveau besonders. Aber das ist einen, glaube ich, sollte fast in keinem Training fehlen. Kann man mit Aufschlag, ohne Aufschlag, kann man, also Varianten, ja, aber es, diese 2-1 ist wichtig. Für verschiedene Sachen.
Schön, sehr gut. Da haben wir ja die erste konkrete Aussage schon mal von dir erhalten.
Das heißt, ich habe nur gelabert.
Über die wir dann jetzt, später diskutieren können. Nein, perfekt. Danke, Eva. Meine letzte Warm-up-Frage und Daniel stellt danach noch eine. Trainierst du lieber Frauen oder lieber Männer, beziehungsweise Mädels oder Jungs?
Also es ist bekannt, dass ich sehr gerne mit jungen Spielern, Spielerinnen arbeite, aber sonst ist das ganz einfach personenbezogen. Also es ist nicht Geschlecht, es ist überhaupt nur personenbezogen. Es müssen Leute sein, die bereit sind, so hart zu arbeiten, wie ich weiß, dass es notwendig ist. Arbeiten, trainieren, alles zu geben, für Tischtennis zu leben. Ja. Das war jetzt kurz, also kürzer gar nicht. Nee.
Perfekt.
Sehr gut. Dann unsere letzte Warm-up-Frage. Eva, was war denn dein größter Misserfolg als Trainerin?
Haben wir bis morgen früh Zeit? So oft habe ich daneben was gehauen, aber man muss Misserfolge haben, um erstens bescheiden zu bleiben und zweitens zu lernen. Da sind Momente, wo man dann echt reflektiert, fühlt, was schlecht war, weiß, was schlecht war. Ohne Misserfolge kann man nicht Erfolge haben. Und Misserfolg ist jeder Punkt, den man verliert, eigentlich, ne? Bei Skirennen ist halt ein Rennen. Und bei uns ist es 1-1-1-0, nonstop Stress. Es waren viele Momente, wo ich geheult habe, wie ein Wasserhahn voll offen. Mir tut noch immer weh, dass wir in Japan bei Weltmeisterschaften nicht mit Männern ins Finale gekommen sind. Das war eine fantastische Chance und da hätten wir auch sehr wahrscheinlich, wir könnten Erste werden. Und das war eine Niederlage, die, ja, ich sehe diese Ball bei 2019 als Speedy geführt hat. Also das habe ich, ich glaube, 5000 Mal und gespielt und noch immer denke ich, der musste auf den Tisch, aber der ist nicht auf den Tisch. Ja, gut. Das hat mir damals, ist mir im Blut geblieben, aber Gott, wenn die Schüler was verloren haben und ich habe gesehen, wie es denen weh tut und da mir hat weh getan und dann sind wir irgendwo unter einem Baum alle zusammen, haben wir geheult und nachher war wieder gut und haben wir bei Einzel besser gemacht.
Schön, ja, vielen Dank für die interessanten Aussagen schon. Ich würde jetzt so ein bisschen die Überleitung schaffen zu dir als Person, beziehungsweise zu deinem Leben. Du bist ja nicht in Deutschland geboren, bist in Jugoslawien aufgewachsen, möchtest du zu der Zeit bis zu deinem Abitur kurz was erzählen? Wie bist du zum Tischtennis gekommen? Genau.
Also ich bin in Slowenien geboren, in einem der schönsten Länder, die es überhaupt gibt. Das muss ich ganz einfach so erwähnen, weil es ist unter den Alpen und ganz nah zur Adria, also wunderbar. Wir hatten einen Tischtennistisch im Garten. Und mein Vater hat ganz einfach mit mir gespielt. Und da haben andere mit mir gespielt. Und irgendwann hat einer von seinen Mitarbeitern, der bei einem Verein war, also Olympia Ljubljana, wo ich noch immer Mitglied bin, der war da und hat gesagt, mein Gott, bring sie dahin, lass sie dahin gehen. Und in dem Moment, dass ich den Geruch der Tischtennishalle erstes Mal gerochen, ja, natürlich kann man nicht was anderes machen, war vorbei. Also es war mit mir vorbei. Ich hatte damals alle Sportarten, die möglich waren, gemacht, aber Tischtennis war von sofort hat man mich gefangen. Warum, weiß ich nicht. Weil es interessant ist vielleicht. Weil es echt interessant ist. Und ich hatte gute Trainer. Ich hatte von Anfang an hervorragende Trainer. Kleine Halle, keine materielle Bedingungen, aber fantastische Leute. Das war das. Ja gut, ich habe bis zu meinem Diplom dann gespielt und ja, dann ist mein Knie ein bisschen kaputt gegangen, wie immer. Woran ich selber schuld war, aber okay, ist kaputt. Und dann habe ich auf meinen Platz für Doktorarbeit gewartet. Also ich wollte Doktorarbeit machen in Biologie, in Neurophysiologie und habe Angebot gekriegt, nach 9 Monaten nach Bayern zu gehen. Und weil ich ein Zeitoptimist bin, das so nennt man mich, und immer, ja, okay, denke, das schaffe ich, aber ich will immer zu viel in eine Zeiteinheit machen. Und da waren die 9 Monate ein bisschen länger geworden.
Ja, sehr schön. Da wollte ich natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen, dass in dem Sinne wir beide ja eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ich durfte ja auch schon beim Bayerischen Verband arbeiten. Und deine Aufzeichnungen der Trainingseinheiten liegen tatsächlich immer noch in der Geschäftsstelle. Also da durfte ich auch schon mal spicken. Schreibst ja immer noch jede Einheit auf, oder? Wenn das so?
Nee, ich bin nie in die Halle unvorbereitet gekommen. Es heißt nicht, dass ich mich an meinen Plänen halte. Ja? Also man muss sich an die Spieler und deren Laune und auch den Zustand und alles irgendwie anpassen. Aber ich habe immer alles. Und ich schreibe auch, wenn ich was geändert habe, mit meinen sehr kurzen Aufzeichnungen, die manchmal dann sitze ich da und denke, was habe ich da geschrieben? Es ist auch komisch, dass ich meine alten Aufzeichnungen nie schaue. Mhm. Ich bin nie gegangen in meine alten Bücher. Also ich habe nie gewusst, dass es im Bayerischen Verband noch immer die gibt. Das ist schön. Das ist lustig irgendwie. Ja. Also ich habe nie gegangen und habe gesagt, ja, wie haben wir das jetzt mit Rossi gemacht? Jetzt machen wir vielleicht mit dem das Gleiche oder so. Nee, weil jeder Spieler verlangt was anderes. Aber Richtlinie war sehr wahrscheinlich ganz einfach in meinem Kopf. Aber ja, Frage beantwortet, ja, ich bereite jede Einheit und schreibe es auf.
Ja, schön. Dann der nächste Schritt war ja dann direkt zum DTB. Wie ist das gekommen?
Ja gut, in Bayern war ich super glücklich, hatte auch unheimlich nette und damals für Jugendverhältnisse in Deutschland sehr gute Spieler. Und wir haben uns fantastisch verstanden. Ich hatte da einen Stab, der Trainer durfte ich aufbauen und hatte wieder Glück, dass ich gute Leute gefunden habe. Und wir haben Stützpunkte sehr wahrscheinlich, teilweise existieren die noch, also das weiß ich. Wir haben wir aufgebaut und haben angefangen, echt gut zu arbeiten und es war alles schön. Und was auch ein Vorteil war, dass ich teilweise meine Doktorarbeit weiterführen konnte, weil München ist so nah an Ljubljana. Setzt du dich in Auto und bist in 3 Stunden durch die Alpen da, ja. Es war möglich und das hat mir mein Professor in Ljubljana erlaubt und Bayerische Tischtennisverband, ich hatte in dem Moment, als die gesehen haben, dass ich, wie ich arbeite, haben die immer gesagt, weil ich habe gesagt, jetzt brauche ich aber ein bisschen frei für, ich muss runter. Das war mein, ich muss runter. Haben die gesagt, ja, komm gesund zurück. Die haben nie gefragt, wie lange kommst du, wirst du wegen was. Die haben gewusst, dass Arbeit ist getan und wenn notwendig, wird sie zurück sein. So war es auch. Also es war fantastisch. Na gut, und dann habe ich Angebot bekommen von wie war das? Die DTTB wurde, oder sagen wir jetzt Schölers, Eberhard und Diane Schöler, haben Hans-William Gepp auf mich aufmerksam gemacht, weil die haben gesagt, du, in Bayern war nichts, deswegen haben die Bayern mich auch genommen, weil es war, ich hatte mit mehreren Trainern probiert und nie war was aufgebaut und dann in 5 Jahren hat deutsche Tischtennis irgendwie gemerkt, dass etwas bewegt sich im Lande Bayern, ja. Und und da haben die ein bisschen geguckt, was ist da und haben gesehen, dass besonders Jugend besser geworden ist und weil man gerade am System im Deutschen Tischtennisbund am Reformieren war, besonders wollte ein bisschen anders arbeiten als bis dann, ja, hat man mich gefragt, ob ich Lust hätte, zu DDDB zu kommen. Und naja, Lust habe ich immer. Da bin ich halt gegangen. Vielleicht... Ja, vielleicht ist es ein bisschen, das ist mein Charakter. Wenn es einmal alles so fantastisch läuft und reibungslos und alles ist gut und alles ist prima, dann suche ich nach, da fange ich an, unruhig zu werden. Ja, hab nichts mehr aufzubauen. Und auf einmal war da ein Feld, da kann ich wieder was, ja, da kann ich ein bisschen richtig aufbauen. Und also so waren die ersten Gespräche, dass ich gesehen habe, hoppla, da wäre was möglich. Und da habe ich die Bayern gefragt, die waren zwar nicht ganz begeistert, aber haben gesagt, jo, geh, viel Glück. Und da bin ich gegangen. Aber ich habe noch immer in Bayern sehr gute Freunde.
Ja,
Bayern ist so, hat besonderen Platz in meinem Herzen.
Ja,
vielleicht, weil es ganz einfach auf der Nordseite von Alpen ist und ich komme von der Südseite von Alpen. Vielleicht ist das auch. Gleiche Knödel kochen wir.
Ja, sehr spannend, Eva. Und dann beim DTTB, nimm uns da nochmal mit, wie ging es dann da für dich los und wie war dein Werdegang beim DTTB?
Also wenn ich es schwer haben wollte, habe ich es sofort schwer gehabt, weil es war schwierig. Ja, es war echt, ich will nichts Schlechtes sagen über Zeit vor dem, dass wir angefangen haben, aber man hat mir als Aufgabe gegeben, wir wollen wieder erfolgreich sein in der Zukunft. Und Hans-William Gepp hat verstanden, dass das von unten kommen muss. Dass die wichtigste Arbeit in Jugend, in Schüler- und Jugendbereich gemacht wird, ja, dass man nicht reformieren kann, also man kann nicht Dach reparieren, aber unten hat man keine guten Mauern mehr, ja. Und man musste echt viel machen. Und die Mannschaft, die Hans-William Gebb zusammengestellt hat, war wahnsinnig gut. Also die sogenannten Funktionäre, das waren alle Leute, die Tischtennis verstanden haben, die verstanden haben, was notwendig ist, wenn man irgendwo und besonders im Sport auch erfolgreich sein will. Ja, und dann haben wir ganz einfach geackert und sehr schnell, so nach 6 Monaten, dass ich beim DTDB war, teilweise noch in Bayern, weil die haben einen Deal gemacht, dass ich noch für ein paar Monate helfe, weil die hatten dann keinen Trainer, ja. Mein Wechsel ging sehr schnell. Dann hat man gesagt, dass ich Lehrgänge noch mache. Also es war wilde Zeit für mich. Ich habe gesehen, dass das ein zu großes Stück Arbeit ist und nicht alle Leute waren einverstanden, dass da eine junge, blonde Ausländerin kommt. Ja, also ich hatte alle Nachteile, die es gibt. Ich war jung, ich war Ausländerin, ich war Frau. Also da gab es schon ein paar, die sich sehr gewehrt haben, auf diese oder andere Weise. Und es war nicht so immer angenehm. Und ich habe dann gebeten, dass ich noch, echt ich, jetzt muss ich sagen, ich, nicht wir, jemanden, der auch gut arbeiten kann, der ich vertrauen kann, einen guten Trainer auf meiner Seite bekomme, ja. Und das war dann, ich durfte auswählen und dann ist Charles Rösch gekommen. Und Charles Rösch war damals 60 Jahre alt, ein französischer Preuße, ein unheimlich intelligenter, charmanter Mann, der Tischtennis verstand bis zu letzten Knochen. Und auch, ich muss sagen, in meinem Wissen, ich habe von jugoslawischen Tischtennis unheimlich viel gelernt und von den Trainern, mit denen ich gearbeitet habe, als Spielerin. Aber in dieses Wissen hat Charles System gebracht, ja. Er war Mathematiker und sein System war absolut, er hat alles gesehen wie irgendwie ein mathematisches, ja, Formulasystem, geometrisch, weiß ich nicht. Aber mir hat er ganz einfach geholfen, weil erstens haben wir total gleiche Ansichten gehabt. Er war auch ein Workaholic, ein totaler Workaholic. Seine Frau ist mit ihm gekommen, die hat ihn unterstützt, aber ich habe mich auch unterstützt. Das war eine fantastische Dame, die fantastisch gekocht hat auch, was gut war, weil wir zwei hatten keinen Satz zu kochen. Charles hat, musste nicht mehr viel lernen, aber ich musste Ordnung, ich muss das System in meinem Wissen bekommen. Und danach haben wir noch eine Verstärkung gekriegt und da war Mr. Li Shenshui von China, der etwas später, ein paar Jahre später gekommen ist und der dann auch wieder neues Wissen gebracht hat, neue Methoden. Und er fantastisch passte in unser Team, hat sich unheimlich gut mit allen Kollegen verstanden, was wichtig ist. Spieler haben ihn geliebt und die Spieler sind damals schon, haben angefangen, es so ein bisschen, man hat gesehen, wer wächst. Da war ein kleiner Roskopf, da war eine fantastische Rückhand und da war ein kleiner Fetzner, der sehr viel konnte und hinten ein super, super Talent, Peter Franz. fantastische junge Spieler. Ja, und dann war Mr. Lee wieder eine unheimliche Begeisterung, ja, war Bereicherung für unsere Team. Ja gut, und dann haben wir gearbeitet. Das war alles. Bis zu Ende.
Okay, ja. Und dann nimm uns doch mal mit, wie ging es dann weiter, so nach den ersten Jahren und dann, was uns ja vor allem jetzt auch interessiert, dann die Überleitung zu deinem jetzigen Job.
Zu meinem jetzigen Job des Rentners?
Ja, genau. Du bist ja auch als Rentnerin noch sehr fleißig, wie wir mitbekommen.
Ja, mache ich noch ein bisschen was. Natürlich, ich meine, mir macht Tischtennis Spaß. Mir macht Tischtennis ganz einfach Spaß und irgendwie meine Tochter wollte mich immer dazu bringen, dass ich viel Urlaub mache, ja, weil sie sagte, das brauchst du. Ja, dann gehen die alle. Gut, das ist mein Urlaub. Ja, wie ist dazu gekommen? Ich habe dann ganz einfach bei DDTB gearbeitet, dort, wo es notwendig war oder wo man mich gebeten hat zu arbeiten, und das war alles. Das habe ich nicht mehr zu sagen. Und als ich aufgehört habe, hat man mich angerufen, ob ich nicht Spaß hätte, nach Australien zu gehen. Und ich habe, ohne zu überlegen, ja gesagt. Und dann habe ich Telefonat aufgehört und bin in die Küche gegangen. Meine Tochter war zufällig zu Hause und habe gesagt, weißt du, was ich jetzt angestellt habe? Und sie gesagt, nee, weil ich habe schon ein paar Sachen angestellt. Und gesagt, ich habe ja zu Australien gesagt. Und sie hat gesagt, super. Und da bin ich gegangen. Und hier habe ich auch Glück gehabt, weil da waren auch drei Spieler, die sehr, sehr interessant waren.
Schön, ja. Du bist aber jetzt nicht mehr offiziell Nationaltrainerin von Australien, nee, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber natürlich dem Tischtennis noch treu geblieben.
Ich arbeite in einer Schule.
Okay.
Ich arbeite in eine von diesen privaten Schulen, die viel für Sport machen. Und ich habe gesagt, ich habe schon so viel in Tischtennis gemacht, aber da habe ich keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, es ist immer schön, was zu lernen. Erstens das, und zweitens bin ich unheimlich gerne mit den jungen Leuten und ich lehre gerne. Ich weiß, dass ich lerne. Das ist wunderschön, einen die Bewegungen und vielleicht Verständnis für irgendwas beizubringen oder probieren zu erklären. Ja, gut, und das mache ich jetzt.
Ja, dann möchten wir mal so Richtung den nächsten Themenbereich gehen. Wir haben den jetzt mal mit Ausbildung und Entwicklung von Spielern betitelt. Und da auch ein bisschen Bezug nehmend auf die erste Frage, die wir dir heute gestellt haben. Was ist denn für dich Talent? Du hattest ja schon gesagt, jemand, der sehr hart arbeiten kann und bereit ist, den Berg mit Gepäck hochzugehen bis zur Spitze, bis zum Gipfelkreuz. Wenn wir dir da noch ein paar Eigenschaften entlocken dürften. Was ist wichtig?
Nein, aber es ist echt, das ist im Grunde genommen alles. Natürlich muss diese Person Bedingungen bekommen. Ja, es gibt viele, die fantastisch gerne trainieren und alles geben würden. Aber dann haben zu Hause ganz einfach keine Bedingungen. Ich habe in meiner Arbeit für ITTF, das ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne mache und jetzt mehr als bevor, weil ich mehr Zeit habe. Das habe ich so oft getroffen. Fantastische Kinder, die hat man aus der Halle rausgesperrt und die klettern durch Fenster wieder zurück. Ja. Haben keine Bedingungen, haben keine Trainer, also keine guten Trainer, haben keinen Verband da hinten, der die unterstützt. Das ist unheimlich wichtig. unsere Spieler, meine ich, deutsche Spieler, sind sich nicht bewusst, was für eine Macht eine Macht, also eine, ein Glück ist für einen Spieler in DTTB tätig zu sein, oder das ist ein komisches Wort, aber ich glaube, ich werde es verstanden, ja. Es ist ein Verband, der was tut dafür, dass man irgendwo, es ist unheimlich teuer alles geworden, ja, und man kann nicht alles tun, was man will, aber trotzdem, wenn man sieht, was da ein Kleiner aus Ecuador für Bedingungen hat, dann kann man sich Haare raufen, ja, wie gut es unseren geht und wie schlecht es denen geht. Natürlich, wir sagen, dass wenn wir sehen, dass jemand sehr viel Gefühl hat, wir sagen, das ist ein Talent. Dass jemand ein schnelles Handgelenk und Unterarm hat, das ist ein Talent, ja. Dann sagen wir, ein Talent ist der sich sehr gut konzentrieren kann und fokussieren kann und dann bereit ist, also kann, fähig ist, in Spielen vieles zu beobachten, wahrzunehmen. Jemand, der gute Antizipation hat. Das ist alles, was wir mit Talent bezeichnen. Aber Tischtennis ist nicht eine Sportart, wo du, sage ich jetzt, schnelle Muskeln haben musst, oder du musst unbedingt kräftige Muskeln haben, so wie in anderen Sportarten. Wo man hat gewusst, in Ex-DDR hat man ganz einfach Muskelproben genommen, hat man gesagt, ob das Kind das wollte oder nicht, du gehst jetzt zu Gewichthebern, ja. Und das Kind wollte unbedingt, was weiß ich, spielen, irgendeine Sportart. Ja, nichts da, du hast die richtigen Muskeln. Das ist Tischtennis nicht, Gott sei Dank. Aber wenn ich analysiere, und deswegen bleibe ich so bei dieser Aussage, die ich jetzt am Anfang getätigt habe. Was haben die gut geworden sind? Die gut geworden sind und die ich gut kenne. Ich rede jetzt nicht über Leute, die ich beobachte in Fernsehen, in den Medien oder in Hallen so. Die ich gut kenne und deren Werdegang ich gut kenne. Und da sind ein paar. Was haben die gemeinsam? Was ist diese gemeinsame Nenner? Und das ist das. Die haben Tischtennis bedingungslos geliebt und haben bedingungslos gerne gespielt und sind gerne den harten Weg gegangen. Also das hat viel Spaß gemacht. Das heißt nicht, dass die also die haben nur gelitten, die haben überhaupt nicht gelitten. Die waren alle gerne dabei. Ja, wenn ich die ausschaue, ja, ich habe Beispiel genannt, man schmeißt die raus und die kommen wieder zurück. Das den Beispiel habe ich von Dimi. Dann habe ich gesagt, wenn nichts mehr ging, habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt gehst du hoch ins Zimmer in Heidelberg. Es ist praktisch, ne? Da oben und überlege ein bisschen, wie es weitergeht. Na gut, und ehe ich mich umgedreht habe, war er schon durch die andere Tür wieder rein. Und ich war Peter. Das war die größte Strafe, war, jetzt hast du Pause. Ja, na super. Spiel.
Ja.
Sind noch ein paar, die jetzt werde ich jetzt keinen Namen nennen, weil es ist vielleicht unangenehm für die, zu Namen zu nennen und sagen, naja, war es manchmal unmöglich, ja. Wie gesagt, komm, setz dich auf die Bank und jetzt hast du Pause, ja. Das ging überhaupt nicht. Bei allen denen, das ging nicht. Nur bloß Pause, nicht andere spielen und jetzt spiele nicht. Bitte lass mich spielen, ich mache alles. Nur lass mich spielen. Ja, na gut. Da sind die. Und die sind alle gut geworden. Die sind alle gut geworden. Und man kann jeden von denen nehmen. Jeden. Das haben die gemeinsam. Und sonst haben die sehr wenig gemeinsam.
Okay. Ja, sehr schön.
Kann man Hand von Rossi mit Hand von Bol vergleichen? Kann man nicht. Ja? Oder Dimas Körper mit Körper von was weiß ich, Peter Franz ist ein bisschen in man erinnert sich nicht mehr an ihn, weil er dann verletzt war und konnte nicht und sein Körper war nicht besonders. Aber der Bub schwebte am Tisch herum. Ja? Also ich habe sowas selten gesehen in meinem Leben. Das ist nichts Gemeinsames. Aber beide haben, also einer spielt noch und ist sehr erfolgreich. Peter konnte nicht erfolgreich werden, aber das war echt nicht sein Fehler.
Ja, ja, sehr ich spannend, Eva. Das ist
nichts gemeinsam. Nichts. Außer ja. Ich sitze nicht, ich spiele.
Ja, ja, aber ich denke, das ist interessant, wenn man einen Spieler vor sich hat und den dann urteilt, sich da zu überlegen, was sind so die Grundsätze, wonach man für sich jetzt entscheidet, ob jemand talentiert ist oder nicht talentiert ist. Das ist auch eine gute Überleitung. Wie fängst du denn jetzt mit jemandem an zu trainieren? Wenn also jetzt, du hast so einen Anfänger vor dir, wie legst du mit dem los? Also zum Beispiel, was ist der erste Schlag, den du demjenigen beibringst? Was sind so deine Grundsätze da für einen Anfänger?
Ja, für einen Anfänger muss man erst, also ich sehe jetzt von mir einen kleinen oder eine kleine Person, ja. Die muss erst die Magie des Balles entdecken. Muss man mit Ballspielen anfangen, mit kleinem weißen Ball am besten, ja, und kann auch gelb sein. Ich habe nichts dagegen. Und dann da zeigen, dass es, geben Sie einem Kind einen kleinen Tischtennisball und werfen Sie ihm das zu oder ihr zu. Wird meistens nicht gefangen, weil es so klein ist, so delikat, nicht delikat, es ist klein, es ist schwer, das muss man sehr präzise Bewegungen schon haben. Ja, einen großen Ball ist vielleicht ein bisschen leichter, ja, wenn du fängst mit einem Ballon oder mit einem Basketball, das ist ein bisschen zu schwer, aber okay. Volleyball ist fantastisch. Das musst du, erstens ist das. Und dann würde ich immer sofort am Anfang auch probieren, denen zu zeigen, also halt Ballgewöhnungsübungen, aber dann auch, was ist mit den Drehungen? Mein Tischtennis dreht sich sehr viel um die Drehungen. Ja, und die Spieler haben einen Vorteil, wenn die sehr früh in ihren Kontakt mit Tischtennis kapieren, dass der Ball sich so drehen kann und auch rum um sich drehen kann. Und dreht sich immer, aber in verschiedene Richtungen. Ja, dass verschiedene Wege auf dem Tisch oder in der Luft machen kann. Also die Sachen würde ich probieren, also ganz spielerisch und lustig zu machen. Ja, dann würde ich probieren, denen zu zeigen, wie man das macht und wie man Ball hält. Und gut, so, und jetzt gehen wir zum Tisch. Irgendwann muss man zum Tisch, weil die wollen. Ja, wenn sie sehr klein sind, Rückhand ist natürlichste Bewegung, sagt man. Ne? Man sagt, dass die Rückhand, dieses Ball hin und her schieben, ist die natürlichste, ist die einfachste zu erlernen. Nur wenn die sehr klein sind, und da kommen wir zu unserer Problematik, kommt der Ball bei denen direkt ins Gesicht. Man muss sich nur auf Knie runter tun, ja. Ein bisschen in die Hocke gehen, probieren zu spielen. Dann weiß man, wie es ist, wenn dann der Ball so bum, 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 zu einem hinfliegt. Na gut, aber irgendwie muss man das überwinden auf diese oder andere Weise. Es geht auch mit einem Hockerle oder mit einem Matte, aber irgendwann müssen die auch zum richtigen Tisch. Ja gut, da geht man mit halt Rückhand und Vorhand. Also ich würde immer mit beiden Schlägen anfangen. Diese sogenannte, das ist keine Konter. Wir haben das in Jugoslawien, also echt in ganz Jugoslawien, nicht nur in Slowenien, in Slowenisch. Wir hatten ein paar, also Tischtennis-Wörter, das war Drive. Das haben wir, also es ist ganz einfach so, schieben, hin und her schieben den Ball, ja. Gut, und was sehr, sehr wichtig ist und was ich glaube in unserer Schulung fehlt, ist sofortige Bewegung zum Ball. Also nicht stehen und spielen, sondern sofort diesen Singer, ich nenne das Singer, so wie die Singer-Maschine, ja, Nähmaschine, dass die sofort das im Blut bekommen. Nichts wird in Stehen gespielt. Es wird in Bewegung gespielt. Das würde ich jetzt so zusammen, aber es ist jetzt für mich jedes Mal ein Wunder, dass man anfängt, die Bälle zu treffen. Also es ist viel mehr Wunder als der beste Schlag von egal wem. Das ist, wie kann man das am Anfang, das ist so, wenn man einmal nur Linksschläger nimmt und vielleicht sich ein bisschen größer oder kleiner macht. Und dann probiert zu spielen, dann wird man sofort kapieren, wie schwer es unsere Sportart ist. Ja, na gut, und wenn man über diese Stufe ist, ich würde immer sehr auf Timing aufpassen. Timing, 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 und dann natürlich geht es langsam aus. Wie erlernen die richtigen Techniken, basische Techniken, was für weitere Entwicklung sehr, sehr, sehr wichtig ist.
Ja, zu dem Thema Timing, was meinst du damit genau?
Der Moment, wann, wo, in Bezug auf Körper, besonders in Bezug auf Körper, aber auch in Bezug auf Flugbahn des Balles, wo der Ball getroffen wird. Das ist eine der vielleicht Erfolg definierenden Faktoren. Und es ist lustig, wir hatten einmal bei ITTF ein Treffen, waren ein paar Trainer, für die man weiß, dass sie gute Spieler trainiert haben und dass sie wissen, wie man mit jungen Spielern arbeitet und wie man die begleitet, und ich durfte dabei sein. Und komischerweise, unisono, haben wir alle gesagt, Timing ist der Faktor, ja. Ob jetzt ich weiß es nicht, ein bisschen längere Armansatz ist oder ein bisschen kürzere, das ist individuelle Lösung später, ja. Aber Timing muss stimmen. Und es ist leider so, dass wenn man mit viele fangen dann direkt mit Topspin an, ja, nicht mit sagen wir jetzt, leeren Angriffsschlägen, und dann wird Timing in Bezug auf Körper ein bisschen später, ja, mehr neben den Körper verschoben, und das ist unheimlich schwer zu korrigieren. Da habe ich Jahre bei manchen Spielern haben wir gearbeitet und gearbeitet, bevor wir das ein bisschen nach vorne schieben konnten. Man kann nicht gut werden, wenn man nicht gute Timing hat. Aber das ist eine technische Frage. Das ist nicht Frage der Begabung.
Schön. Ja, meine nächste Frage geht nochmal in die Richtung Unterschied zwischen Mädchen und Jungen und Männer und Frauen. Ab wann hast du denn angefangen, dann das jeweilige Geschlecht unterschiedlich zu trainieren? Oder hast du es immer gleich trainiert? Jetzt wirklich auf Tischtennis bezogen?
Nein. Das ist, erstens trainiert man keinen Spieler gleich wie dem anderen. Ja? Spieler, Spielerin. Also die Zeit werde ich mir nehmen, dass ich nicht sage Spielerin. natürlich muss man irgendwann dann unterscheiden anfangen. Aber am Anfang ist echt, am Anfang ist das gleich. Ja, am Anfang ist das gleich. Die sind alle klein und die müssen nur ganz einfach gute Basis bekommen. Und in dem Moment, dass die anfangen, ja gut, das ist, wie kann ich das, ich kann das überhaupt nicht definieren mit also ich habe keine Formula. Das sieht man. Das sieht man. Irgendwann, das ist genau das Gleiche. Ich weiß, das wollte er mich auch sicher fragen, ist, wann entscheidet man sich für ein Spielsystem? Ja? Spieler führt dich. Spieler, Spielerin führt das. Dem muss man folgen und führen. Wenn das beides zusammengeht, muss, also es ist unmöglich eigentlich, aber ein Tischtennistrainer muss das schaffen. Ein Tischtennis-Jugendtrainer muss das schaffen. Folgen und führen. Man muss sehen als Trainer, erstens, wie diese jetzt noch kleine Person später aussehen wird. Werden da lange Arme rauskommen oder werden kurze Arme rauskommen? Wird das jetzt ein Riese, alla Mengel, ein Mengelino? Oder wird das jemand, der ein bisschen kurzer wird? Ja? Wird das jetzt jemand, der flink wird? Wird jemand, der sich, der unheimlich wendig ist, tak, 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 Becken, Vorhand, Vorhand, Rückhand, oder wird das jemand, der mit unheimlicher Kraft Tisch beherrschen kann, ja? Das musst du erraten, da, wenn die so zwischen 13 und 15 sind, geht schon in die Richtung. Und da fängt sich dann auch unterscheiden, was man mit Frauen, oder sagen wir jetzt mit weiblichem Geschlecht trainiert und was tut man mit den Männern. Natürlich, ich muss aber auch so sagen, natürlich gibt es Unterschiede, vive la différence, ja. Wir sind unterschiedlich, Frauen und Männer, besonders in physischem Bereich. Und that's all, ja, das ist echt alles. Aber ich muss dabei sofort betonen, es ist alles personenbezogen. Es ist alles personenbezogen. Es gibt auch Frauen, die powerful spielen können, aber wenn man nimmt maximal, wenn man ganz einfach Extreme nimmt, wird ein Mann ganz einfach physisch stärker sein, aber eine Frau wird am Tisch schneller. Und das ist auch, was man im Training, glaube ich, beachten muss. Frauen müssen fantastisch gut in Verbindung sein. Und das dann auch sehr gut trainieren, fantastisch gut und fantastisch genau platzieren können, weil das bei Frauen geht es echt um kleine Unterschiede in Platzierung. Viel mehr als bei Männern. Bei Männern ist am Ende Power des Balles, der entscheidet, ja. So, und da gehen wir dann so langsam bei zwischen 13 und 15, also jetzt, wenn ich jetzt eine Zeit nennen kann, würde ich sagen so. Und dann fängt man an, echt verschieden zu machen, zu trainieren. Aber ich kann nicht sagen, 13,5 oder 15 minus 4 Monate. Nein, das nicht. Also das entscheidet Spieler oder Spielerin.
Ja.
Und das habe ich schon gesagt, das Gleiche ist mit dem Spielsystem.
Ja. Richtung Spielsystem und allgemein, welche Bedeutung hat der Aufschlag für dich?
Mein Gott, das könnte ich mich aber auch fragen jetzt. Welche Bedeutung hat Vorhand für mich? Ja. Aufschlag ist Anfang jedes Punktes. Und es ist unheimlich wichtig. Im Moment, jetzt sage ich im Moment, weil Tischtennis ist eine Sportart, die sich unheimlich viel verändert. Im Moment ist vielleicht ein bisschen weniger wichtig, ein bisschen weniger, obwohl das ist jetzt muss ich etwas sagen. Wir sagen alle, Aufschlag ist vielleicht ein bisschen weniger wichtig geworden. Aber ich habe neulich, vor ein paar Monaten, einen Vortrag eines sehr guten Trainers gehört, über Ausschlag, Rückschlag und dann, wie schnell die Punkte gemacht werden. Und die werden ganz einfach in ersten Bällen nach dem Aufschlag gemacht. Das heißt, dass Aufschlag viel mehr unbedeutender ist als vorher. Das ist noch unheimlich wichtig. Es ist unheimlich wichtig. Naja gut, wenn man weiß, was ist Ziel des Aufschlags? Ziel des Aufschlags ist, Vorteil zu erringen, aber es ist Ziel jedes Schlags. Ja? Nur in Aufschlag hast du, nur du alleine, du Spieler, Spielerin, den bestimmst du. Das ist der einzige Teil des Spiels, den du, nur du bestimmst. Du selbst. Ist er gut? Ist er schlecht? Ist er schlau? Ist er nicht schlau? Das bestimmst du. Bist du guter Aufschläger? Bist du schlechter Aufschläger? Das ist deine Sache. Das hat nichts mit dem Gegner zu tun. Ja, und wie wichtig ist Aufschlag? Es ist enorm wichtig. Ja, es ist enorm wichtig. Aber was ist nicht wichtig? Was ist nicht wichtig jetzt? Ich frage, was ist Vorhand? Welche Bedeutung hat Vorhand? Welche Bedeutung hat heute Rückhand? Enorme. Ja? Nur Aufschlag ist der Anfang. Ist die erste Möglichkeit, Punkt zu gewinnen.
Okay. Ja, super. Also ich möchte jetzt auch nicht auf die Frage antworten, was am wichtigsten sei. Und aber deswegen haben wir dich da. Jetzt so ein bisschen Richtung deiner Philosophie und deiner Ansätze. Du hast uns ja schon ein paar Einblicke gewährt, was für dich wichtig ist. Und ja, da kommt immer wieder dieses motivierte an sich arbeiten oder am Tisch zu arbeiten. Wie hast du es denn geschafft, wenn so ein Spieler trotzdem mal ein kleines Motivationsloch hatte oder eine Spielerin natürlich auch, die dann wieder auf den richtigen Pfad zu bringen?
Auf die Bank zu setzen? Nee. Gut, das ist jetzt. Ich habe mit Kaderspielern gearbeitet. Hatte Glück. Die waren, wenn du im Kader bist, du bist motiviert. Mir haben Eltern erzählt, obwohl man hat immer gesagt, dass ich unheimlich streng bin und unheimlich viel verlange. Und mich haben die gesagt, na gut, da sitzt er nach dem Lehrgang im Auto und sagt, oh, noch 3 Wochen, dann ist wieder noch ein Lehrgang, Gott sei Dank. Ich kann nicht abwarten. Also war nicht alles so schlimm. Die waren motiviert. Und wenn eine einmal ein Loch hat, ja Gott sei Dank haben die Löcher. Sind junge Menschen und ich meine auch alte Menschen, wir haben alle Löcher. Ja, braucht man ein gutes Gespräch, ein paar Worte. Vielleicht braucht man ganz einfach auch ab und zu eine Regel, die dann, also bis hier und dann nicht weiter. Jetzt ist genug, jetzt fängst du zu anderen zu stören und da wird's ernst. Und meistens war es ein Gespräch und wenn die nicht motiviert sind, dann schaden die, wem schaden die? Sich selbst. Und in dem Moment, dass die das verstehen, ist die Sache schon im Grunde genommen gelöst. Ich kann mich nicht erinnern an viele Probleme mit nicht motivierten Spielern. Ja, die hatten einmal einen Tag keine Lust, aber wer hat schon jeden Tag Lust? Machst die Übung ein bisschen anders und vielleicht machst du was mit den Partnern ein bisschen anders und zauberst hier und da und oder kochst du ein bisschen mit mehr Gewürzen und dann ist schon wieder alles gut. Mit jungen Menschen ist das macht Spaß. Und dann lernst du auch, wie die reagieren auf das, wie die reagieren auf das und irgendwann kennt man die und dann ging das ziemlich gut. Also ich kann mich nicht an große Tragödien des Nicht-Motiviert-Sein erinnern.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal, du hattest am Anfang erwähnt, dass du sehr gerne im Nachwuchsbereich arbeitest. Was reizt dich so sehr daran, mit Nachwuchsspielern zu arbeiten?
Ihr habt jetzt schon sicher gemerkt, die kann nicht aufhören zu sprechen, wenn man die irgendwann einschaltet. Ja. Ich bin jemand, der unheimlich gerne gibt und weitergibt und lehrt und gehe allen auf die Nerven, weil ich immer denke, ja gut, aber so würde noch besser und hier würde noch, jetzt probieren wir noch das. Und das ist schön, weil die jungen Menschen wollen lernen, die meisten wollen lernen, die wollen besser werden und die sind neugierig, wenn man die richtig anpackt. Und man kann die noch formen, also besonders Vorhands und Rückhands kann man formen. Und wenn man dann, das tue ich gerne, ja, ich tue das gerne. Warum hat man Schokolade gerne? Ja, weil die gut ist.
Okay.
Ich bin ein sehr wahrscheinlich geborener Lehrer oder sowas.
Ja.
Aber nicht so Lehrer. Ich habe gerne, wenn etwas wird aus dem, was ich mache. Sehr wahrscheinlich Ingenieurarbeit ist genauso. Da hast du nichts und irgendwie fängst du an und dann hast du eine Maschine. Ja, und die funktioniert und das ist super. Und wenn du junge Menschen hast, ist das ein bisschen komplizierter, glaube ich, Sachen zusammenzuschrauben. Aber und noch mehr Reiz, das zu machen. Aber es ist schön, wenn man sieht, oh Gott, wie war sie oder der, als er erstes Mal wir zusammen waren. Und dann sind die fertig mit dem Kader oder sind die Fertige. Man trifft die irgendwann und bravo, super, gut.
Schön.
Ja. Schön, ganz selber.
Ja, ich möchte nochmal auf einen letzten Punkt sozusagen vor der Abschlussfrage eingehen. Du hattest ja gesagt, Tischtennis verändert sich unglaublich schnell und viel. Wir haben ja jetzt schon den einen oder anderen Trend auch miterlebt. Stichwort Banane in den letzten Jahren ist immer wichtiger geworden. Der Aufschlag, hattest du gemeint, ist so ein bisschen unwichtiger geworden. Wenn ich dich jetzt nach einer Einschätzung...
Also ich habe das mit Fragezeichen belegt, ja?
Ja. Okay, ja, sehr gut. Wenn ich dich um eine zukünftige Entwicklung fragen würde, wo denkst du, wo geht unser Sport demnächst hin? Was entwickelt sich oder wohin geht's?
Ja, wenn man ein bisschen, um nach vorne zu gucken, vielleicht muss man ein bisschen Geschichte auch sehen. Und wenn man zurückguckt, sind die größten Veränderungen in Tischtennis immer mit Materialveränderungen gekommen. Immer. Ja? Ja, da wurde Banane dann irgendwann wieder gespielt. Ich muss sagen, wieder gespielt, weil die war schon in meiner Jugendzeit gespielt, zumindest in Kroatien und Slowenien und Serbien. Ungarn, glaube ich, nicht so viel, okay. Zagreb war besonders Banana-Hauptstadt. Das würde ich sagen, das sind keine revolutionäre Veränderungen, ja, aber als auf einmal damals hat man jeden Belag, der Gummi unten hatte, also Schaum unten hatte, hat man Schreiber genannt, ja. Am Anfang war Mark V, das ist Mark V, ja, war Mark V. Und nachher hat man gesagt, jeder war Schreiber, das war nichts anderes als alle, die. Ja. Das war eine Veränderung, das war echt eine Veränderung in Technik, in Schnelligkeit, nachher hat man angefangen zu kleben, Josef Maria. Da ist Tischtennis, also das war über fast Warp-Geschwindigkeit im Vergleich mit zu Fuß gehen, ja. Wenn ich Videos sehe von vorherigen Spielen, das ist so langsam alles. Na ja, gut, und dann Bälle hat man verändert, dass wir Aufschlagregeln verändert haben, für meine Begriffe noch immer zu wenig. Also sicher zu wenig und schlecht, also die Ausschlagregel ist schlecht. Aber das war eine große Veränderung, als wir die Pirouette nicht mehr machen müssten. Versteht ihr, was ich meine mit Pirouette? Wir haben am Ende so Aufschlag gemacht, also unsere Spieler auch noch, dass man hat sich mit Rücken zu dem Gegner umgedreht. Ball geworfen und dann hat man Ball getroffen, noch volle Körperverdeckung. Da hat man es rumgeschraubt und Ball losgelassen. Also da war nichts. Wenn ich heute sehe, wenn jemand anfängt zu jammern, ich sehe nicht, ja, Kuri. Damals haben die gespielt von Weltmeisterschaften bis zur Olympiade alles und haben nichts gesehen. Man musste Ball gucken, ja. Aber gut, dass wir Pirouette weg haben, weil das war ganz einfach nur noch Ausschlag-Rückschlag-Spiel. Ja, das war keine Materialveränderung. Und jetzt mit dem Plastikball haben wir auch eine große Veränderung in Tischtennis erreicht. Wir sind von Holztischen, die wunderbar waren, also alte Stiga-Tische, joi, war das gut, zu jetzt ganz verschiedenen Tischen. Das ist für Profis eine Herausforderung, das ist zum Tennis vergleichbar, ja. Die haben auch verschiedene Bodenbelege und dann verschiedene Bälle. Ich weiß es nicht, ob Bälle so verschieden sind bei denen, aber Tische sind bei uns jetzt echt verschieden. Ja. Es ist langsam, ob es stoppt oder nicht stoppt, es ist unheimlich, wie Spieler sich anpassen müssen. Das sind so Sachen, die vielleicht Laien nicht merken, aber das sind kleine Revolutionen. Wenn du auf einmal einen Tisch hast, wo der Ball rutscht und nicht mehr so springt, wie du erwartest, das ist unheimliche Anpassung. Ich manchmal denke ich echt, wie schaffen die das? Dass die trotzdem spielen können. Und das geht von Turnier zu Turnier, ist was Neues, ja? Ist was anderes, nicht Neues, anderes. So, jetzt, was wird in der Zukunft? Ja, na gut, in Zukunft kann ich nicht so gucken. Das habe ich noch nie gelernt. Ich übe noch. Aber Rückhand ist bedeutender und bedeutender geworden, auch in Männertischtennis. Ja? Manchmal sage ich, dass sich Männertischtennis in Art des Spielens etwas dem Frauentischtennis genähert hat. Da sind nicht viele begeistert. Aber was ich meine ist, dass in Frauentischtennis ist Verbindung unheimlich wichtig. Vorhand, Rückhand, ja. Und Rückhand ist jetzt auch, sagen wir jetzt in den letzten 15 Jahren, meiner Meinung nach enorm wichtig, auch bei Männern geworden, ja. Und wir waren bei dieser Sache so ziemlich, ziemlich weit vorne immer. Was wird jetzt kommen? Noch schneller? Man spielt sowieso sehr viel parallel. Ich glaube, man wird noch mehr probieren, Wege auf den Tisch zu verkürzen. Das ist paralleles Spielen. Die Platzierungen werden genauer sein. Genauer. Aber dass Ellbogen ein Wundepunkt bleiben wird, das wird bleiben. Physisch ist Tischtennis, war schon, dann war dazwischen, als wir Elektroschock-Tischtennis gespielt haben, nicht so wichtig, aber das ist jetzt wieder sehr wichtig geworden. Wird es in der Zukunft, ich kann nicht sagen, mehr oder weniger, aber ich glaube, es wird das, was in jedem Sport ist, ganz einfach schneller, härter, präziser werden. Ja? Wenn wir nicht wieder irgendeine fantastische Idee haben mit Material ändern. Was könnte man beim Material ändern? Ich wäre vielleicht Netz ein bisschen zu erhöhen. Das wäre eine Sache, die vielleicht alles etwas, die Punkte oder sagen wir jetzt Ballwechsel etwas verlängern würde. Und wenn ich jetzt suchen müsste oder dürfte, nach einer Lösung für die stehen, ist, dass wir wieder mehr Zuschauer haben. Dass wir wieder allgemein beliebter werden, wäre Ballwechsel zu verlängern. Immer Ballwechsel verlängern, weil das ist, mein Gott, lass mal Ruben einmal wieder in den Ring gehen, dann sieht man, wie begeistert ist jeder, der in der Halle ist. Also von dem Pförtner bis zu letzten Trainer, ja, oder ersten Trainer, es ist wurscht. Warum? Weil der Ball ins Spiel bleibt. Weil man das verfolgen kann, weil man den ganzen Zauber sieht. Als normaler Mensch sieht man, was da geleistet wird. Und man kann ein bisschen Strategie, Taktik verfolgen. Das kann man in unserem normalen Spiel, wenn man nicht etwas bescheuert ist und Tag und Nacht in Tischtennis ist, kann man nicht. Das muss man so sein. Und das wäre die Lösung. Also wenn sich Tischtennis meiner Meinung nach verändern sollte, auf das, dass wir mehr Beliebtheit wieder allgemein erringen, wäre für mich, verlängert die Ballwechsel. Verlängert die Ballwechsel. Und jetzt sucht. Ob das jetzt ein bisschen größerer Tisch ist oder Netz ein bisschen höher, da müsste man ganz einfach jetzt experimentieren. Ein paar kluge Leute, ein paar gute Spieler befragen, Trainer befragen, suchen, Experimente machen, so wie man in Wissenschaft macht. Da denkt man sich auch nicht die irgendeine Theorie ganz einfach so aus. Man muss losgehen und experimentieren, suchen, beweisen und so geht weiter. So. Aber ich glaube, das müssten wir machen. Ob wir es machen werden, weiß ich nicht. Aber das wäre, was ich mir für Tischtennis in Zukunft jetzt wünschen würde. Aber ich weiß nicht, wie es aussehen wird.
Wir werden sehen, in welche Richtung es sich entwickelt. Dann würden wir gerne zu unserer Abschlussfrage kommen, Eva. Und zwar haben Manu und ich uns gefragt, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Trainer-Ich mit auf den Weg geben? Also, was würdest du vielleicht wieder genauso machen oder was würdest du rückwirkend anders machen?
Wenn man jung ist, hat man unheimlich viel Energie, aber manchmal ist man echt ein bisschen dumm und dann wird man mit Erfahrung weiser, aber vielleicht dann auch ein bisschen gebremster. Und wo ist es gut? Sehr wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Soll ich jetzt diesen jungen Trainer sagen, oder jungen Ich, jetzt bremst dich und denke bis drei, bevor du was sagst? Ich glaube, wäre nicht gut. Vielleicht ist ganz einfach schon gut so, dass die jungen Leute stürmen müssen und auch deren Fehler machen müssen, dann würde ich auch mir selbst erlauben, wieder Fehler zu machen, Fehler zu sammeln. Aber dann, ja, wie wäre es, wenn ich jetzt als junger Trainer wüsste, was ich heute weiß? Ich wäre unheimlich gut. Aber ob das jetzt gut wäre, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Es ist, ich würde vielleicht ein bisschen weniger in manchen Sachen, wenn ich wusste in Vergangenheit, dass ich Recht habe. Und das ging meistens um Technik. Ja, es ging immer eigentlich um Technik. Für mich sind Sachen nicht persönlich, das tut mir beim Tischtennis ein bisschen weh, dass in manchen Diskussionen Leute alles persönlich nehmen. Eines ist Job und Fach. Fach, nicht Job, Fach, und anderes ist persönlich, aber bei uns wird das alles gemischt oder vermischt. Da war ich vielleicht ein bisschen zu konfliktfreudig. Vielleicht wäre es weicher, leichter. Aber ob leichter besser ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob leichter besser ist. Ja? wäre leichter für mich, sehr wahrscheinlich, wenn ich nicht so. Es geht so und es geht nicht anders und das ist Physik und das ist Biomechanik und das ist so halt, ja. Und da war ich manchmal stürmisch stürmisch halt, ja. Ja. A la Jähler.
Das ist doch ein super Abschluss. Ich kann nur vielen, vielen Dank sagen, Eva, für deine Zeit, für das super interessante Interview, für deine Antworten, die du uns hier gegeben hast. Ja, ich habe sehr viel gelernt auch nochmal in dem Gespräch. Und mir bleibt eigentlich nur noch dir eine wunderschöne Zeit in Australien und natürlich viel Erfolg im Schultischtennis zu wünschen. Und ja, hoffe, dass man sich trotzdem vielleicht irgendwann mal über den Weg läuft. Solltest du den Weg nach Deutschland doch das ein oder andere Mal wieder zurückfinden. Und ja.
Also meine Heimat ist noch immer Deutschland und mein Blut ist slowenisch, ja. Das wird sich nie verändern und ich absolut nicht. Ich komme wieder nach Deutschland, also es ist keine Schön. Frage.
Super, genau. Ja, wie gesagt, nochmals vielen Dank. Und
vielen Dank, genau.
Ich danke. Ich habe zu danken. Danke für eure Geduld.